7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der 11. Kalenderwoche, die vor uns liegt. Die bringt unter anderem Zahlen von Rheinmetall, von Volkswagen und vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Erstmal schauen wir aber auf ein Event, bei dem sich hier am Finanzplatz Frankfurt vor einigen Tagen alles getummelt hat, was Rang und Namen hat. Der Finanzplatztag der Börsenzeitung ist immer die Jahresauftaktkonferenz für die Financial Community und Eindrücke von vor Ort hat mein Kollege Franz Kongbui gesammelt. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es war ja eine sehr hochkarätig besetzte Veranstaltung, kann man sagen. Es war das Who is Who der Finanzbranche vertreten. Der Bundesfinanzminister Jörg Kukies hat gesprochen, die EZB-Bankenaufseherin Claudia Buch, die Chefs der Deutschen Börse, der KfW, der Commerzbank, noch einige weitere. Du warst ja selber auch vor Ort. Was stand denn inhaltlich im Vordergrund?
Ja, ein Thema, das die Finanzwelt aktuell bekanntlich umtreibt und irgendwie über allem schwebte, war: Wie bleibt Deutschland als Finanzstandort wettbewerbsfähig? Das war so das Kernthema der Veranstaltung. Und einer der brennendsten Aspekte hier ist der Bürokratieabbau. Finanzminister Jörg Kukies hat sich sehr deutlich dafür ausgesprochen, endlich konsequenter unnötige Regulierung abzubauen.
Und an welche Bereiche denkt er da konkret?
Er hat vor allem die Green Asset Ratio kritisiert. Das ist eine Kennzahl, mit der Banken die Nachhaltigkeit ihrer Kreditportfolios ausweisen müssen. Und seiner Meinung nach hat sie keinen echten Nutzen und sollte lieber ganz gestrichen werden. Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Viele in der Branche halten diese Kennzahl für eine methodische Fehlkonstruktion, weil sie das wahre Bild der Nachhaltigkeit eines Instituts verzerrt.
Es gibt ja im Moment auch im Europäischen Rat eine recht breite Unterstützung für das Thema Bürokratieabbau, ne?
Ja, das stimmt. Und Kukies Botschaft, als er für seine Keynote zugeschaltet war: Die sogenannte Omnibus-Initiative der EU-Kommission kann nur der Anfang sein.
Wenn wir über Rahmenbedingungen in der Finanzpolitik sprechen, dann bleiben wir doch vielleicht auch noch mal ein bisschen auf der europäischen Ebene. Es war ja auch Verena Ross zu Gast, die Chefin der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Und die hat ja auch recht deutliche Worte gefunden.
Ja, also sie sieht die Zersplitterung der europäischen Finanzmärkte als großes Problem. Da gibt es zu viele nationale Vorschriften, zu viele Handelsplätze. Das hemmt den Kapitalfluss und schwächt Europa im globalen Wettbewerb. Ihr Vorschlag ist mehr zentrale Aufsicht auf EU-Ebene, besonders für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen. Und ihr Ziel ist eine einheitliche Regulierung, um Aufsichtsarbitrage zu vermeiden. Und ein weiteres wichtiges Thema für sie: Anlegerschutz. Sie will Kapitalmärkte transparenter und zugänglicher machen, zum Beispiel mit einem Vergleichstool für Finanzprodukte.
Was die Anleger angeht, da gab es ja auf einem Podium auch noch eine ganz grundsätzliche Kritik. Die Europäer würden ihr Geld falsch anlegen, hieß es da. Stefan Leitner, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse, der hat dazu sehr eindrückliche Zahlen genannt.
Ja, er sprach von 11 Billionen Euro, die in Europa unproduktiv auf Tagesgeldkonten herumliegen. Und dazu kommt, dass in Deutschland die kapitalgedeckte Altersvorsorge nach wie vor nicht ausreichend ausgebaut ist. Und das zieht sich bis in den Aktienmarkt. Auch KfW-Chef Stefan Wintels sieht hier ein Problem. Das sagt er auf demselben Podium. Es gibt zu wenige Investitionsmöglichkeiten in Deutschland. Er hofft, dass die neue Regierung mehr Zukunftsfonds und Investitionsanreize schafft. Ein Kontrapunkt setzte übrigens EZB-Bankenaufseherin Claudia Buch. Sie betonte, resiliente Banken sind das A und O. Weniger Regulierung darf nicht dazu führen, dass wir am Ende schwächere Banken haben.
Ja, das muss sie ja als Bankenaufseherin gewissermaßen sagen. Welches Fazit lässt sich denn nach 2 Tagen aus deiner Sicht für den Finanzplatz ziehen?
Ja, ich glaube, mit das Wichtigste ist, die Finanzbranche und die Politik, die müssen enger zusammenarbeiten. Denn ohne Unterstützung aus Berlin und Brüssel kann der Finanzplatz Deutschland nicht international mithalten.
Vielen Dank schon mal für diese Eindrücke, Franz. Wir sprechen gleich noch weiter. In der kommenden Woche rückt ein Konzern in den Blickpunkt, der lange ein bisschen unter dem Radar der breiteren Öffentlichkeit lief, aber das hat sich in den vergangenen Monaten ziemlich geändert. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, der wird am Mittwoch seine Bilanz für 2024 vorlegen. Und welche Punkte dabei wichtig sind, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Ruhkamp, Reporter im Unternehmensressort der Börsenzeitung. Hallo Christoph.
Hallo Sabine.
Christoph, Rheinmetall, muss man sagen, hat ja an der Börse zuletzt ordentlich zugelegt. Man kann, glaube ich, sagen, da entwickelt sich ein DAX-Schwergewicht, oder?
Ja, wie du schon sagtest, Rheinmetall war ja lange Zeit so ein Stiefmütterchen an der Börse. Das hat sich ja komplett geändert. Vor allen Dingen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine natürlich. Und der Börsenwert von Rheinmetall hat sich inzwischen verdoppelt auf 48 Milliarden Euro. Das ist mehr als Porsche oder BMW oder die deutsche Börse an der Börse auf die Waage bringen. Und nach Umsatz ist Rheinmetall inzwischen die Nummer 26 weltweit bei den Rüstungskonzernen. Und dass sich da etwas komplett gedreht hat, das sieht man auch am Kursgewinnverhältnis. Das liegt bei Rheinmetall bei 55. Das ist ein Wert, wie man ihn sonst bei Technologieaktien oder bei den sehr beliebten europäischen Luxusaktien finden würde.
Jetzt sind Rüstung und Verteidigung ja auch auf der politischen Agenda sehr, sehr weit nach oben gerückt. Das kann man annehmen, hilft Rheinmetall. Inwieweit profitiert das Unternehmen denn?
Naja, die USA sind ja schrittweise von Europa abgerückt. Es fing an mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat der Vizepräsident J.D. Vance Europa gerügt dafür, dass hier die Demokratie nicht so stark sei und es sei stärker von innen bedroht als von Russland. Und der nächste Schritt war dann, oder einer der nächsten Schritte war, dass man sich vor laufenden Kameras gestritten hat. Trump, Vance und Zelensky im Weißen Haus, im Oval Office. Und mittlerweile ist es auch so weit sogar gekommen, dass Trump die Militärhilfe für die Ukraine zumindest vorübergehend eingestellt hat. Man weiß nicht für wie lange, aber es steht zu befürchten, dass es dauerhaft ist. Und das bedeutet einen insgesamt beschleunigten Paradigmenwechsel in der europäischen Rüstungsbranche. Der hatte schon angefangen, aber jetzt ist er noch deutlicher. Und Rheinmetall ist mit einem Umsatzanteil von 25% in Deutschland einer der Hauptprofiteure der Zeitenwende hierzulande. Und das bedeutet, das Sondervermögen für die Bundeswehr geht zu erheblichen Teilen an Rheinmetall. Das Unternehmen bietet ja einen eigenen Kampfpanzer an, den Panther. Der wird im Moment hauptsächlich von den italienischen Streitkräften abgenommen. Aber Rheinmetall liefert ja traditionell auch das Geschütz, also die Kanone für den Leopard-Kampfpanzer und Artilleriemunition. Und die wird in erheblichen Mengen in der Ukraine im Stellungskrieg benötigt.
Jetzt ist ja in Deutschland gerade auch eine Debatte, diese Sondervermögen für die Verteidigung noch weiter hochzuschrauben. Auch auf EU-Ebene läuft eine ganz ähnliche Diskussion. Was sind denn da die Perspektiven? Was könnte da noch kommen?
Ja, die Europäische Union hat zur Rüstungsfinanzierung vor allen Dingen die Fiskalregeln gelockert. Also die Verteidigungsausgaben können deutlich hochgeschraubt werden. Insgesamt sind 650 Milliarden Euro zusätzlich für alle EU-Länder möglich, um sie für die Verteidigung auszugeben. Bisher galt ja die Regel Neuverschuldung 3% vom Bruttoinlandsprodukt und der Schuldenstand nicht größer als 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist jetzt aufgelockert worden, ohne dass es dafür Haushaltsstrafen gäbe.
Und wie könnte jetzt konkret Rheinmetall von solchen Investitionsbestrebungen profitieren?
Ja, Rheinmetall wird natürlich nicht auf allen Feldern die Lücke schließen können, die dadurch entsteht, dass die USA sich aus der Verteidigung von Europa und speziell der Ukraine vielleicht verabschieden. Da gibt es Dinge, die von anderen Unternehmen ersetzt werden müssen. Zum Beispiel die erdnahen Satelliten, die für militärische Aufklärung sehr wichtig sind, die kommen ja bisher von dem Unternehmen Starlink von Elon Musk. Da gibt es ein französisches, europäisches Unternehmen, das Eutelsat hat. Das könnte das liefern. Und es gibt in Vorbereitung auch ein Joint Venture zwischen Leonardo in Italien und Thales in Frankreich und dem europäischen Luftfahrtunternehmen Airbus. Auch die könnten diese erdnahen Satelliten, die bisher von Starlink kommen, vielleicht ersetzen. Eine sehr wichtige Lücke könnte bei den Raketenwerfern aus den USA entstehen. Auch das ist so schnell aus Europa nicht zu ersetzen. Aber zum Beispiel bei Artilleriemunition fährt ja gerade Rheinmetall die Produktion nach und nach hoch. Es wird auch zum Beispiel eine neue Fabrik in Litauen, also sehr nah an der Front, gebaut. Und da wird immer mehr Bedarf entstehen. Und selbst wenn dieser Krieg mit den jetzigen Fronten eingefroren werden sollte, dann könnte Rheinmetall noch jahrelang Artilleriemunition mit den jetzt vorhandenen Produktionskapazitäten produzieren, allein um die Läger in Europa aufzufüllen.
Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, seit einigen Jahren auch unter CEO Armin Papperger ist ja Rheinmetall recht stark gewachsen. Wie sieht es aus, wenn man mal sich den Umsatz anschaut? Was steht da auch zu erwarten jetzt einerseits mit der Bilanz für 2024, aber vielleicht auch für die nächsten Jahre? Wie sind die Pläne?
Ja, es ist eigentlich absehbar, dass sich der Umsatz von Rheinmetall von 10 Milliarden Euro im Jahr 2024, das wird ja in der kommenden Woche dann vermutlich ungefähr als Betrag bekannt gegeben werden, auf 20 Milliarden Euro verdoppeln wird im Jahr 2027, also schon in den nächsten 2 Jahren. Und das operative Ergebnis wird sich ähnlich entwickeln. Das lag jetzt im Jahr 2024 bei 1 Milliarde ungefähr und wird sich dann vermutlich bis dahin auch etwa verdoppeln. Das ist jedenfalls das, was mir Armin Papperger, der CEO von Rheinmetall, im Interview noch im Dezember gesagt hat. Und es gibt Analysten, die sagen, dass es bis 2033, also in den nächsten 8 Jahren, sogar auf 40 Milliarden Euro nochmal eine weitere Verdoppelung von den 20 Milliarden geben könnte, wenn die EU-Mitgliedstaaten, und das ist ja inzwischen absehbar, ihre Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts hochschrauben. Im Moment sind es 2%. Also es wäre eine Erhöhung um 50% nochmal.
Also da wird noch einiges kommen, wie das vergangene Jahr gelaufen ist. Das erfahren wir am kommenden Mittwoch. Dann die große Bilanzpressekonferenz des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Das war schon mal der Blick vorab auf die wichtigsten Punkte. Vielen Dank für die Einschätzung, Christoph Ruhkamp, Reporter im Unternehmensressort. Danke, dass du da warst.
Sehr gern. Vielen Dank, Sabine.
Wir schauen mal noch auf einige weitere interessante Termine in der nächsten Woche. Am Montag, da lädt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der BVR, zur Bilanzpressekonferenz. Da haben einige Institute zuletzt ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Franz, die Jahreszahlen sind tatsächlich beim BVR nicht das einzig Spannende dieses Mal.
Nee, da gibt es noch eine viel größere Frage. Wie geht der BVR mit den Risiken innerhalb der eigenen Gruppe um? Du hattest es ja schon angesprochen. In den letzten Monaten sind einige Banken in Schwierigkeiten geraten und die BVR-Sicherungseinrichtung musste eingreifen. Konkret geht es um 3 Banken, die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, auch bekannt als Effenberg-Bank, die Volksbank Dortmund Nordwest und die Volksbank Düsseldorf-Neuss. Deren Finanzlöcher sollen sich auf fast 500 Millionen Euro summieren.
Ja, und es gibt ja durchaus auch noch einige andere Risiken. Es ist eine interne Liste des BVR kürzlich an die Öffentlichkeit gelangt und aus der geht hervor, dass noch einige weitere Häuser als Institute mit Reputationsrisiko eingestuft wurden. Das sind insgesamt immerhin noch mal 14 Stück. Was bedeutet das denn für die Genossenschaften?
Ja, da muss man sagen, Reputationsrisiko, das ist nicht gleichzusetzen mit, dass diese Banken automatisch ein Sanierungsfall sind. Aber sie gelten als potenzielle Risikofaktoren für das gesamte Netzwerk der Genossenschaftsbanken.
Das führt dann ja letztlich zu der Frage, wer übernimmt denn da im Notfall die Verantwortung?
BVR-Präsidentin Maria Kolak fordert mehr Transparenz, stärkere Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten sowie eine engere Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und der DZ-Bank. Die zentrale Frage lautet, wer übernimmt die finanzielle Last, wenn ein Institut gerettet werden muss? Da sind sich die DZ-Bank und der BVR nicht immer einig.
Am Dienstag steht dann die Bilanzpressekonferenz von Volkswagen auf dem Programm. Für VW war ja das vergangene Jahr ein recht herausforderndes, kann man sagen. Rückläufige Auslieferungszahlen, gesenkte Gewinnerwartungen. Was ist denn jetzt bei der Bilanzpressekonferenz zu erwarten?
Ja, fangen wir mal mit den harten Zahlen an. 9 Millionen Fahrzeuge hat Volkswagen 2024 weltweit ausgeliefert. Das sind 2,3% weniger als im Vorjahr. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Finanzen. Das operative Ergebnis wurde Ende September auf 18 Milliarden Euro nach unten korrigiert. Ursprünglich waren es mal 22,6 Milliarden. Und auch der Umsatz geht zurück auf etwa 320 Milliarden Euro.
Das kriegen wohl auch die Aktionäre zu spüren. Die müssen sich auf eine geringere Dividende einstellen, oder?
Ja, aber interessanterweise gab es zuletzt trotz dieser Zahlen einen leichten Aufwind an der Börse. 2024 war die VW-Aktie ja um gut 20% gefallen. Und mittlerweile hat sie sich etwas erholt und in der ersten Märzwoche gab es einige positive Impulse. Das liegt unter anderem an neuen Signalen aus der EU-Kommission, denn es könnte sein, dass die Klimaziele für 2025 gelockert werden und sogar das Verbot von Verbrennern ab 2035, das könnte noch einmal überdacht werden.
Jetzt haben ja die Analysten auch beim Pre-Close-Call von VW vor etwa 6 Wochen einen etwas optimistischeren Ton wahrgenommen. Könnte das jetzt ein Zeichen für eine Wende sein?
Naja, also beim Thema Elektromobilität bleibt VW weiter im Zwiespalt. 2024 wurden weltweit 745.000 E-Fahrzeuge ausgeliefert, 3,4% weniger als im Vorjahr. Der Anteil von E-Fahrzeugen an den gesamten Auslieferungen liegt weiterhin bei 8,3%. Und der große Durchbruch für Elektroautos, der scheint auch 2025 noch nicht zu kommen.
Dabei hatte doch VW immerhin schon mal eine erste Skizze geliefert für ein Einstiegsmodell. Das soll ja um 20.000 Euro dann zu haben sein.
Ja, aber eine Serienversion gibt es frühestens 2027. Und ein weiteres Problemfeld bleibt China. Dort hinkt VW in der Kategorie der New Energy Vehicles der lokalen Konkurrenz weit hinterher. Bis 2026 will VW hier eine wettbewerbsfähige Kostenbasis erreichen. Und auch in den USA hat VW bislang keine großen Fortschritte gemacht, was die Marktanteile angeht. Die Zollpolitik von US-Präsident Trump könnte bedeuten, dass VW dort stärker auf lokale Produktion setzen muss.
Jetzt will Volkswagen ja nicht nur die endgültigen Zahlen für 2024 vorlegen, sondern es soll auch die Mittelfriststrategie konkretisiert werden. Was kann man denn für die kommenden Jahre von VW erwarten?
Ja, klar ist schon jetzt, Einsparungen stehen im Fokus. Besonders die deutschen Standorte müssen sich auf einen Sparkurs einstellen. Gleichzeitig werden aber wohl auch neue Investitionen für die kommenden 5 Jahre angekündigt.
Einige weitere Termine stehen in der kommenden Woche auch noch an. Am Montag ist der Money Life Summit in London. Der wird bis Dienstag dauern. Am Dienstag treffen sich die EU-Finanzminister in Brüssel. Und am Mittwoch beginnt in Düsseldorf der European Green Steel Industry Summit. Der wird bis Donnerstag laufen. Außerdem diskutieren am Mittwoch Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler auf der Konferenz The ECB and its Watches über aktuelle Fragen der Geldpolitik, das Ganze hier in Frankfurt. Am Donnerstag veröffentlicht das IFW Kiel dann seine Frühjahrskonjunkturprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung und das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsprüfung legt den aktuellen Konjunkturbericht vor. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts. Alle Infos finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende 11. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Genießen Sie die sonnigen Tage. Franz, liegt was an in den nächsten Tagen?
Naja, heute, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt, ist ja Equal Pay Day und morgen Weltfrauentag.
Ja, guck, den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Radar gehabt.
Ja, also wirst du den gar nicht groß begehen.
Ich überlege mir noch was, vielleicht fällt mir noch was ein. Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche und wir hören uns hier am Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.